Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care-Podcast Care in Action. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast, über den ich mich persönlich sehr freue, den Herrn Universitätsprofessor Dr. Radkolb, den ich ganz kurz vorstellen möchte. Er ist Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien. Er ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel und er ist auch Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Hauses der Geschichte in Wien sowie ehrenamtlicher Geschäftsführer der Bruno-Kreisky-Stiftung für Verdienste um die Menschenrechte. Und heute haben wir ihn zu CARE eingeladen, um mit ihm über die Bedeutung und die historische Dimension des doch sehr berühmten CARE-Pakets zu sprechen. Herr Professor, es ist fast 75 Jahre her, also in wenigen Tagen, jährt sich zum 75. Mal, dass die ersten CARE-Pakete am Franz-Josefs-Bahnhof in Wien angekommen sind. Wien hat damals als die hungrigste Stadt Europas gegolten. Können Sie uns ein kleines bisschen schildern, wenn auch natürlich nicht aus eigener Anschauung, aber wie die Situation damals für die Wienerinnen und Wiener war?
Vielen Dank, darf Sie auch meinerseits sehr herzlich begrüßen und danke Ihnen sehr für diese Einladung. CARE Österreich, aber auch CARE International, glaube ich, haben einen ganz wichtigen Stellenwert in der frühen Geschichte der Zweiten Republik. Wenn wir das historisch kurz versuchen einzuordnen, das heutige Österreich war ja in vielen Bereichen durch den Zweiten Weltkrieg schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, vor allem also große urbane Zentren, Bahnknotenpunkte und insbesondere Wien. Und die Befreiung Wiens durch die Rote Armee hat dann durch den Widerstand von Wehrmacht und SS zu weiteren Zerstörungen in letzter Minute auch geführt. Österreich war bis in den Herbst 1945 eigentlich geteilt. Auf der einen Seite eben die sowjetische Besatzungszone, das heißt Wien, Niederösterreich, das Burgenland, das übrigens noch gar nicht errichtet war, und ein kleiner Teil Oberösterreichs war unter sowjetischer Administration, der Rest Österreichs aufgeteilt zwischen Amerikanern, Briten, Franzosen. Es gab eine entlang der Enns eigentlich fast kaum überwindbare Grenze. Die Versorgungslage in Ostösterreich und vor allem in Wien war katastrophal, ja, also eine Folge des Krieges, von Plünderungen nicht nur von Soldaten der Roten Armee, sondern auch von der Zivilbevölkerung. Also das strikte nationalsozialistische Rationierungssystem ist in sich zusammengebrochen. Und es sollte Monate dauern, trotz also auch Versorgung durch die Rote Armee, Maisspende und anderes mehr, ehe dann halbwegs wieder langsam 46, 47 die Nahrungsmittelsituation besser wurde. Besonders katastrophal war die Situation für Kinder, Kleingeborene. Die Sterblichkeit von Säuglingen, Kleinkindern ist explodiert auf das Dreifache im Vergleich zur Zwischenkriegszeit. Und es zeigen alle Erinnerungsberichte, wie schwierig diese Situation war. Langsam kommen dann auch entweder durch Hamsterfahrten oder Lieferungen aus Niederösterreich und dem Burgenland dann auch Nahrungsmittel nach Wien. Aber es ist eine desaströse Situation, die sich im Bereich der Nahrungsmittelversorgung erst langsam 47, 48, 49 entspannt. Es gibt noch 1946, 47 in Wien richtige Hungerdemonstrationen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja Hunderttausende Flüchtlinge gegeben hat. Ich erwähne hier die vertriebenen Volksdeutschen. Das hat zu zusätzlichen Belastungen unter Anführungszeichen im Nahrungsmittelbereich geführt. Also die ersten CARE-Pakete waren wirklich auch Pakete fürs Überleben. Das, was, glaube ich, noch wichtiger war bei diesen CARE-Paketen ab Ende 46, insgesamt hat ja Österreich von den 10 Millionen CARE-Paketen für Europa, also meistens Deutschland und Österreich, 1 Million bekommen, also sehr viel. ist auch die psychologische Situation. Ja, also es gibt Menschen, am Anfang waren sehr individuell adressiert, die sich um uns kümmern. Also plötzlich war die Welt wieder in Österreich. Also ich glaube auch, dass dieser psychologische Effekt nach der Bedeutung in der Anfangsphase der Überbrückung, immerhin man konnte 10 Tage als Erwachsener halbwegs von dieser Ration leben. Meistens wurde das gestreckt und in der Familie aufgeteilt. Aber der psychologische Aspekt ist für mich eigentlich noch wichtiger und passt eigentlich dann sehr gut zur Marshallplan-Hilfe ab 1947, 48.
Ja, Sie sprechen ein unheimlich wichtiges Thema an, das sich eigentlich bis heute zieht, weil das Care-Paket gibt es auch aufgrund der Corona-Pandemie wieder. Es werden wieder Nahrungsmittel verteilt, es werden Hygieneartikel verteilt. Aber es ist eben ganz, ganz entscheidend, der Mensch lebt nicht nur von Grundnahrungsmitteln, sondern diese psychosoziale Komponente, dass jemand in einem anderen Land an einen denkt, in so einer Situation. Und Österreich war ja, ich kenne es nur von meinen Großeltern und von meinem Vater, die Schilderung, war wirklich am Boden. Und meine Großmutter hat mir so oft erzählt, dass das Backerl, wie sie geschildert haben, das wird gestreckt, das wurde aufgehoben, das war was Besonderes. Aber wenn da eine Karte oder eine Postkarte oder irgendwas drin war, die haben die Leute zum Teil bis heute über 75 Jahre aufgehoben. Das heißt, es ist auch in der heutigen modernen Hilfe nach Katastrophen, so wie in Syrien, da redet man von 10 Jahren Krieg, ganz wichtig, dass man nicht vergisst, dass der Mensch nicht nur von den Grundnahrungsmitteln lebt, sondern auch geistige Nahrung braucht.
Und man muss wirklich auch sagen, dass die Amerikaner das perfekt verstanden haben. Es gibt ja sowohl um das Care-Paket als auch über den Marshall-Plan, dann das European Recovery Program, eine große PR-Aktion. Und die hatte auch das große Ziel, Frieden zu schaffen. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass das nationalsozialistische Deutschland zwischen 1939 und 1945 gegen fast ganz Europa Krieg geführt hat. Die Amerikaner sind verspätet, aber doch auch in diesen Krieg eingestiegen. Das heißt, die Bevölkerung war ja auch viele Jahre in Österreich seit 1938 der nationalsozialistischen Propaganda ausgesetzt mit Feindbildern. Und dass es in Europa gelungen ist, zum Beispiel die deutsch-französische Feindschaft aus dem 19. Jahrhundert so schnell zu überbrücken dann, ja, dass es gelungen ist, auch ausgehend von der Montanunion dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 56 zu etablieren, hängt auch mit dieser Psychologie zusammen. Ja, also das Care-Paket war auch ein Friedensangebot und auch ein sehr humanes Angebot. Ja, also die westliche Demokratie, ja, versucht, den ehemaligen Feinden sofort näher zu treten. Und ich glaube, gerade in Gebieten wie Syrien mit einem unglaublichen Bürgerkrieg ist es ganz, ganz wichtig, Solidarität von außen zu zeigen, um einfach dann auch eine Art ethisch-psychologische Basis für den Frieden zu schaffen. Ja, man darf nicht vergessen, ich habe gerade ein Gerichtsgutachten abgeschickt, wo ich mich intensiv mit den Feindbildern in der nationalsozialistischen Propaganda über Amerika, über die Amerikaner, über die Anführungszeichen Juden und Freimaurer beschäftigt habe. Und dass es gelungen ist, nach 1945, ja, zumindest auf einer pragmatischen Ebene, diese Feindbilder so schnell abzubauen, das ist auch eines der Verdienste der Care-Aktion, ja, die ja noch mehr zu den Menschen gekommen ist als die Marshallplan-Hilfe, die vor allem zu Unternehmen gegangen ist, trotz auch Ankauf von Lebensmitteln etc. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Funktion von Care International in der Gegenwart. Und deswegen, glaube ich, muss man dieses Jubiläum auch ausführlich thematisieren, um auch Bewusstsein für die Gegenwart zu wecken, weil es wurden unseren Großeltern und Eltern wirklich geholfen. Ja. Wir leben heute in einer sehr, sehr privilegierten Situation, einer Situation, die sich kein Mensch 1945 vorstellen hätte können. Allein 1 Million Flüchtlinge, Displaced Persons, Verschleppte, Zwangsarbeiter, Sklavenarbeiter, Flüchtlinge aller Art, deutschsprachige Vertriebene befinden sich in Österreich. Und wenn wir Österreich heute ansehen, spielen wir eigentlich in einer völlig anderen Liga. Aber unser Gefühl für Solidarität, Humanität entspricht eigentlich nicht dem, was unsere Großeltern und Eltern bekommen.
Mein Vater war eben 7 Jahre alt, als das erste Care-Paket in Wien angekommen ist. Und der wurde von seinen Wiener Eltern aufs Land geschickt zu den Großeltern nach Niederösterreich und hat dort zumindest halbwegs zu essen gehabt. Also war die Situation, Sie haben es ja selber schon angesprochen am Anfang, dass auf den Bauernhöfen halt wirklich ein bisschen anders war die Situation als in der Großstadt Wien. War da weniger der Kampf ums Überleben oder wie würden Sie das
aus heutiger Sicht? Es ist in jeder Kriegssituation die Anführungszeichen Landbevölkerung bevorzugt. Ja. Wir sehen das nach dem Ersten Weltkrieg, ja, wo es wirklich auch zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen ist, aufgrund der hohen Preise am Schwarzmarkt. Dasselbe haben wir etwas abgemildert auch 1945. Und es geht dann immer um die Versorgung der großen Zentren. Ja. Und das dauert doch einige Zeit, bis das dann funktioniert hat. Es gibt ja erst eine für Gesamtösterreich zuständige Regierung ab Herbst 1945, die dann ab Oktober 1945 auch die ersten Nationalratswahlen im November vorbereitet. Und wir sehen ja alleine, wie die Wahllokale im Winter ausgesehen haben. Die berühmte Rede vom Bundeskanzler Leopold Figl zu Weihnachten 1945 ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für diese katastrophale, desaströse Situation. Und insofern waren genau, also eben 1946 diese Signale, ganz, ganz wichtige aus den USA. Was auch, glaube ich, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, sind die Privatinitiativen, die hinter Care stehen. Ja, also nicht nur Regierungsorganisationen, die dann natürlich Geschäftsleute, Individuen, die sich zusammengetan haben, die auch den Namen erfunden haben. Also auch diese Public-Private Partnership, glaube ich, ist ein ganz wesentlich Element auch von Care Österreich nach 1946 bis 1955.
Das heißt, dass das Care-Paket bis heute ja wirklich vielen Menschen in Erinnerung geblieben ist, hat nicht nur damit zu tun, dass es halt Teil des Marshallplans war und vielen geholfen hat nach dem Krieg, sondern es hat eher eine emotionale Sache, die man innerhalb der Familie weitergibt, genau, auch über Generationen.
So ist es. Es ist diese individuelle Erinnerung, die wir eigentlich meistens unterschätzen, ja, die sehr stark ist in Familien, im Positiven und Negativen. Es können auch Vorurteile transportiert werden. Aber in dem Fall ist es eine positive Erinnerung, ja, die in den Familien dann weitergegeben wird, ja. Das, was in der Gegenwart nicht wirklich funktioniert, ist sozusagen bewusst zu machen. Das ist meiner Meinung nach primär die Aufgabe der Politik, aber auch der Medien, ja, dass es eben 1945 bis weit in die 40er, 50er Jahre massive Hilfe für Österreich gegeben hat, ja, obwohl Österreich Teil der deutschen Kriegsmaschinerie gewesen ist, obwohl nationalsozialistische Konzentrationslager, viele Nebenlager auf dem Gebiet Österreichs gewesen sind, Kriegsverbrechen, vieles andere mehr. Und trotzdem gibt es sehr schnell diese Solidarität und auch dieses Bewusstsein, dass man gemeinsam etwas aufbauen muss, aufbauen soll. Und was bei uns fehlt, ist eigentlich das Gefühl, also unsere Familien, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, ja, haben viel bekommen. Ja. Und wir geben eigentlich zu wenig, obwohl die Österreicher an sich doch spendenfreudig sind, ja. Aber diese Akzeptanz und des Bewusstseins zu helfen bei internationalen Konflikten, das ist nicht wirklich ausgeprägt. Ja. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist auch die europäische Politik gefordert, einfach deutlich zu machen, ja, dass beispielsweise der Krieg im Nahen Osten, ja, ist ein Krieg in Europa. Ja. Also wir haben immer die Tendenz, dass das Mittelmeer und Griechenland und der sogenannte Balkan, das ist alles so weit weg. Ja. Gleichzeitig setzen wir uns ins Flugzeug und fliegen innerhalb kürzester Zeit in diese Krisengebiete, also in besseren Zeiten. Also da fehlt etwas im Kopf auch, ja, dass das ja auch etwas ist, was für uns Sicherheit schafft, ja, dieses Engagement in Bürgerkriegsgebieten, den Versuch auch Konflikte zumindest zu verriegeln, ja, oder auch im besten Sinne des Wortes dann auch eine gemeinsame Zukunft zu schaffen, ja. Und das war eigentlich in den 1970er Jahren durchaus noch ein Thema in Österreich. Ich erinnere an die Politik von dem damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky, der auch verzweifelt versucht hat, bei der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit um Europa klarzumachen, wir Europäer müssen uns im Nahostkonflikt engagieren, sonst werden wir selbst davon betroffen. Also ich hoffe auf eine neue Generation, auf einen neuen Geist Europas, um dieses Bewusstsein der auch Verantwortung, ja, über die klassischen kontinentaleuropäischen Grenzen hinausgehend für das Umland Europas, dass es dieses Bewusstsein doch eines Tages geben,
ja,
wird.
Ja, vor allem das Umland ist vor unserer Tür. Wir sehen ja die ganzen Flüchtlingslager, die an den Grenzen von Europa entstehen. Kehr arbeitet unter anderem in Bosnien im grenznahen Flüchtlingslager. Und ich finde es ein sehr interessantes Phänomen, dass wir einerseits die Globalisierung ja durchaus schätzen und andererseits aber ganze Segmente davon ausblenden. Und das Bewusstsein, das uns nach dem Zweiten Weltkrieg sehr geholfen wurde, ich denke schon, dass es bei einigen Menschen noch sehr stark vorhanden ist und dass das auch weitergegeben wird. Nur wenn man das nie gesehen hat und nie gekannt hat, dann tendiert man dazu zu denken, das kann uns alles nicht passieren. Und durch meine Tätigkeit, ich war immer im humanitären Bereich tätig, weiß ich, dass jedem alles ständig passieren kann und wir auch alle sehr stark zusammenhängen, weil die Flüchtlingsströme, über die wir politisch so heftigst diskutieren, ja, was meint man denn in Europa, woher die kommen? Kein Mensch ergreift die Flucht aus Spaß oder weil er unbedingt woanders hin will. Die Menschen sind großteils gezwungen. Und das ist, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist ein massives Problem. Und dieses 75 Jahre, das ist ja für uns kein Grund zu feiern, sondern genau darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, nicht nur, dass wir solidarisch sind, sondern dass wir konkret etwas tun, auch in unserem eigenen Interesse.
Ich glaube, was auch wichtig wäre, und man hat es eigentlich bei Covid-19 gesehen, wo wir alle als Gesellschaft am Anfang einfach zugeschaut haben, von der Politik bis zu den einzelnen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, ja, bis wir das Ausmaß erkannt haben der Pandemie, einer globalen Seuche. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass wir zwar ökonomisch gerne in der Turboglobalisierung leben, ja, von ihr profitieren, dass wir aber im Kopf überhaupt nicht reif dafür sind. Ja, ich glaube auch, und das ist auch meiner Meinung nach eine Verantwortung der Politik, ja, dass wir auch im Bereich unseres Erziehungswesens, ja, also eine Turboglobalisierung brauchen. Ja. Also das beginnt sozusagen im Kindergarten mit kleinen historischen, staatsbürgerlichen Versatzstücken, setzt sich in der Volksschule fort, ja. Man thematisiert die Geschichte des Ortes in der Volksschule, man malt brav das habe ich ja auch noch getan, die Wappen der Bundesländer und Rot-Weiß-Rot, ja. Aber wir leben heute in einer anderen Welt und es ist nicht nur die Europäische Union. Also das wäre schon auch eine große Herausforderung, einmal zu überlegen, ja, welche Elemente brauche ich von globalem Verständnis, ja, um im 21. Jahrhundert wirklich auch zurechtzufinden, auch, ich sage das ganz bewusst, nach Covid-19 auch zu überleben. Ja. Also wir hätten uns viel ersparen können, ja, wenn wir ein bisschen mehr historisch gedacht hätten. Ja. Wir brauchen nur anschauen, die spanische Grippe, die gegen Ende des Ersten Weltkrieges aus den USA kommend schnell Europa erreicht hat, vor allem Städte in Großbritannien getroffen hat, aber auch Wien. Also mein eigener Urgroßvater, gerade frisch pensionierter Lehrer, Schulinspektor, der von Graz nach Wien gezogen ist, ist dem zum Opfer gefallen. Ja. Aber da fehlt uns sowohl das historische Bewusstsein als auch das Bewusstsein, dass wir in einer völlig anderen Welt leben und dass wir global denken und agieren müssen. Also insofern wäre ein Curriculum, das sich eben mit den Erfahrungen von Care in der Vergangenheit, aber vor allem in der Gegenwart beschäftigt, genauso wichtig wie andere Fragen der Turboglobalisierung. Und eigentlich gehören unsere Lehrpläne auf allen Ebenen bis hinunter in die Volksschulen auf den Kopf gestellt. Sie sind viel zu eng, viel zu national und sind eigentlich völlig ungeeignet im 21. Jahrhundert. Aber das wird noch ein bisschen dauern.
Weil ich es mir ja auch nicht aussuchen kann und sage, heute lebe ich in Österreich, morgen in der EU und dann bin ich mal global, wenn ich irgendwo hin auf Urlaub fahren möchte. Sondern wir sind in einer globalen, vernetzten Welt und alles, was irgendjemand auf diesem Planeten betrifft, kann uns auch unmittelbar betreffen. Und ich finde, wir wissen heute auch so gut Bescheid über alles. Das hat sich auch geändert in den letzten 75 Jahren. Das Tempo, mit dem man auch über Katastrophen weiß, das ist ja heute in Sekundenschnelle hier. Und ich habe es schon mehrfach in diesen Tagen gesagt, das Care-Paket ist aktueller denn je. Sie haben die Pandemie mehrmals angesprochen. Die macht wirklich bereits erreichte Entwicklungsziele teilweise nicht komplett zunichte, aber zumindest rückschrittliche Entwicklungen. Der Hunger ist wieder auf dem Vormarsch. Das heißt, Nahrungsmittel werden wieder verteilt werden müssen. Die Nahrungspreise sind überschießend. Wir haben 7-mal so hohe Nahrungspreise wie vor der Pandemie. Und für Menschen, die vorher schon in prekären Armutsverhältnissen gelebt haben, was ja Millionen von Menschen auch in Schwellenländern oder in ökonomisch gar nicht so schlecht dastehenden Ländern massiv betrifft, ist es wirklich ein weiteres Drängen an den Rand der Gesellschaft. Und die Arbeit von Care hat also eine hoch sozialpolitische Dimension. Das ist schon klar, auch wenn wir politisch unabhängig agieren. Sie haben sehr interessant angesprochen, dass diese Partnership, die sich im Marshallplan, also eine private Initiative, dann Teil der staatlichen Hilfe, das ist ja heute noch das Rückgrat der Arbeit von Care. Wir sind also absolut darauf angewiesen, dass uns Spenderinnen und Spender unterstützen, aber etwa 2/3 der Gelder, die wir in unseren Projekten verarbeiten, kommen von der Europäischen Union und ein Teil auch von der österreichischen Bundesregierung. Das heißt, dieser Partnership-Gedanke, privat und staatlich, der zieht sich bei Care eigentlich durch wie ein roter Faden und war schon in der Geburtsstunde, war das was relativ Neues eigentlich von der Idee her?
Nein, es gibt schon nach dem Ersten Weltkrieg große Hilfsaktionen, beispielsweise eben auch aus den USA kommen, so Suppenküchen bis hinauf zum Beispiel ins Waldviertel oder Schweizer Hilfsaktionen, aber diese Professionalität und diese doch große Menge an Care-Paketen, das ist ein neues Phänomen. Und eben auch was Neues ist diese positive psychologische Botschaft, die damit verbunden ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Ja. Was sich sicher jetzt bei Care international geändert hat, was ich als sehr positiv empfinde, ist, dass man viel mehr auch abstellt auf die Bedürfnisse vor Ort, also dort auch mit NGOs zusammenarbeitet, auch versucht, korrupten politischen Strukturen zu entgehen, um wirklich an die Menschen direkt heranzukommen, auch mit Hilfe zur Selbsthilfe. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, was ganz, ganz wichtig ist, eben ist dieser Schwerpunkt auf Frauen und Mädchen. Ja, das hat man nach 45 so subtil nicht gemacht. Ja, und ich glaube, das ist auch eine ganz zentrale Botschaft, weil letzten Endes in der Turboglobalisierung gleich, ob im Süden, im Norden, in der ganzen Welt, das Einzige, was wirklich hilft, mit den negativen Auswirkungen genauso gut fertig zu werden wie mit den positiven, ist Bildung, Bildung, Bildung. Ja. Und insofern sind diese Schwerpunkte auf Frauen und Mädchen ganz, ganz essentielle, auch bei Care International in der Gegenwart, auch bei den Aktivitäten von Care Österreich. Und insofern ist das ein schöner Bogen, also eine andere Bildung bei uns, eine Bildung für oder auch gegen die Turboglobalisierung, um damit fertig zu werden und gleichzeitig Bildung in den betroffenen Ländern, in diesen Gesellschaften zu unterstützen, zu fördern. Also wenn wir diese Bildungsbrücke schaffen würden, dann glaube ich, würden wir uns in der Welt der Zukunft deutlich leichter tun, inklusive auch der großen zentralen Herausforderung, die natürlich auch Ihre Arbeit betrifft,
absolut,
nämlich die Klimakrise.
Und also, absolut, und wir verstehen uns in gewisser Weise auch als Brückenbauer, wenn man symbolisch ausdrücken möchte. Und Österreich war ja eines der Zentren der Care-Pakete. Wir haben es schon angesprochen, bis 1955 ist das letzte, also eine lange, lange Zeitspanne, 9 Jahre, ist das letzte Care-Paket in Österreich verteilt worden. Man hat dann auch damals schon Schneider-Care-Pakete, also so Handwerks-Care-Pakete, Schul-Care-Pakete, unterschiedliche Inhalte gehabt, damit die Menschen halt auch wieder ihrem Einkommen ein bisschen nachkommen können. Und 1956 wurden nochmal die Flüchtlinge aus Ungarn mit Care-Paketen bedacht. Und das war dann das Ende der Care-Pakete in Österreich. Und Care Österreich, wir sind heute Teil einer weltweiten Konföderation, das hat sich auch geändert. Es geht nicht mehr alles nur von Care USA aus. Auch wenn die Vereinigten Staaten nach wie vor unser größtes Mitglied sind, sind wir heute eine globale Konföderation, wo bereits auch einige Länder wie Thailand, Indien, Indonesien Mitglieder sind. Das heißt, es hat sich auch das verschoben. Es gibt das ganze Nord-Süd-Gefälle, verschiebt sich ja auch gerade massiv. Das heißt, auch Care, und das ist wichtig und gut, hat da enorme Entwicklungsschritte gemacht. Und Sie sagen es ganz richtig, eine gewisse Rolle haben wir natürlich auch zu spielen bei den Auswirkungen der globalen Klimakrise, die wir auch nur global bewältigen werden und nicht als Land oder als Europäische Union alleine. Und da wird für mein Verständnis auch wirklich viel falsche Information diskutiert, weil das muss global angegangen werden. Das geht nicht anders. Ich würde jetzt aber trotzdem noch gern fragen, die Care-Pakete sind sehr positiv besetzt, das ist klar, aber sind die wirklich bei allen Teilen der österreichischen Bevölkerung so auf ungeteilte Begeisterung gestoßen oder hat es da auch doch einiges an Kritik gegeben?
Es gab natürlich eine politische Debatte, also vor allem die Kommunistische Partei, die zwar eine kleine Partei war, aber über einen mächtigen Medienapparat verfügt hat, auch mit einem teilweise Radioprogramm in der RAWAG, mit der Volksstimme. Auch die sowjetische Besatzungsmacht hat das primär als Propagandatool gesehen. Ja, also da gab es dann schon politische Bandagen, Auseinandersetzungen. Denn auch sicherlich ein Problem in Österreich war, dass es doch im Zentrum, in den urbanen Bereich gegangen ist. Aber generell, glaube ich, wurde dann über die Zeit dieser positive Inhalt auch gesehen, ja, weil ja auch einer der Unterschiede zum Marshallplan war, dass der Marshallplan war schon ein sehr politisches Investmentprogramm, also kaum durften Mittel des Marshallplans in die sowjetische Zone gehen, also das sind Teile Wiens, Niederösterreich und das Burgenland, aber bei den Care-Paketen war man da aufgeschlossen. Also da gab es diese politische West-Ost-Grenze nicht, war dann besser verteilt und gerade für Wien, aber das, Sie finden auch Care-Pakete im Burgenland beispielsweise, war das ein wichtiges Signal eben zum Überleben, aber auch ein Signal, gemeinsam die Zukunft zu bewältigen, dass also es hier nicht um Bestrafung für den Zweiten Weltkrieg ging, ja, wie das ja noch nach dem Ersten Weltkrieg ganz stark der Fall war in der politischen Debatte, sondern es geht um eine gemeinsame Zukunft, dass da dann sehr bald ab 1947 spätestens der Kalte Krieg eine Rolle spielt, ist ein Faktum. Aber gerade bei Care, glaube ich, ist es doch gelungen, auch diese Zonengrenzen besser zu überwinden als im Falle des Marshallplans.
Jetzt würde ich Sie abschließend noch gern fragen, weil das geht mir die ganze Zeit während unseres Gesprächs durch den Kopf. Wenn das, hat ja auch schon vor einigen Jahren den Marshallplan für ganz Afrika diskutiert, also unterschiedlichste Ansätze. Wir sind aber einfach nicht mehr, nicht als Care, sondern auch als Welt, nicht mehr so erfolgreich im Friedensstiften, weil die Anzahl der chronischen Konflikte, das sind ja nicht so riesige Kriege, aber für die Leute, die es betrifft, ist genauso schlimm, die steigt. Und es werden immer mehr chronische Konflikte. Also Nahosten kann man ja fast gesamt nennen, den Jemen, auch so eine Art Stellvertreterkrieg, Südsudan. Also es gibt überall diese Konfliktgebiete, die sich über Jahre halten, die uns vor enorme Herausforderungen stellen, zusätzlich zu den Katastrophen, also Tsunamis, Erdbeben, was es immer auch an Naturkatastrophen gibt. Warum sind wir einfach nicht mehr so erfolgreich mit? Ist die Hilfe heute noch, das wird ja heiß diskutiert, ob die Entwicklungszusammenarbeit ein Instrument der Außenpolitik ist oder nicht, gelingt uns eigentlich nicht mehr so richtig gut, oder?
Ich gebe eine paradoxe Antwort. Im Kalten Krieg, so absurd das ist, ja, war die Welt besser verriegelt. Ja, wir sind zwar auf der einen Seite vor der totalen atomaren Katastrophe gestanden, aufgrund dieser Überrüstung der beiden Supermächte, unter anderem Atomwaffenmächte, die es international gegeben hat. Ja. Aber auf der anderen Seite hat man vor allem in den 60er, 70er Jahren versucht, durch Entspannungspolitik Konflikte zu verriegeln. Ja. Also auch gemeinsame Aktivitäten gesetzt, damit bestimmte Konflikte, wenn sie eskaliert sind, wie zum Beispiel Israel, arabische Nachbarn, Palästinenser-Frage, dann doch eine Möglichkeit gefunden, dass auf der einen Seite die Sowjetunion, auf der anderen die USA dann versucht haben, die Sache so zumindest zu verregeln, dass sie nicht total explodiert und zu einem Flächenbrand führt. Ja. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Welt komplexer geworden. Ja. Wir sind da, glaube ich, sehr naiv in diese neue Situation hineingetaumelt. Euphorisch, naiv, ohne wirklich auf der einen Seite zu sehen, ja, dass bestimmte politische Strukturen, Einstellungen nicht über Nacht verschwinden. Ja, das betrifft die USA genauso wie die ehemalige Sowjetunion, die heutige Russische Föderation. Ja, wir haben lange völlig ignoriert, dass China eine strategisch sehr geschickte globale Macht geworden ist, mit eigenen Interessen, auch im ökonomischen Bereich, in Afrika, was Ressourcen betrifft, aber jetzt auch bei uns vor der Haustür in Ungarn, wo gestern demonstriert wurde gegen eine neue chinesische Universität, nachdem die Central European University im wahrsten Sinne des Wortes nach Wien vertrieben wurde. Also ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass es zu wenig Bewusstsein bei den zentralen Akteuren, Playern gibt, ja, dass ja alle letzten Endes von der Turboglobalisierung betroffen sind. Ja,
Nein,
es ist eine zu starke nationale Politik überall. Ja. Da muss man auch die Europäische Union in die Pflicht nehmen. Ja. Die denkt auch sehr europäisch-national. Die Amerikaner beginnen sich wieder etwas zu ändern, aber bei Trump war das sozusagen Nationalität pur. Ja, in der Russischen Föderation ist es nach diesem Trauma des Zerfalls der großen Sowjetunion so der Versuch, durch einen neuen Nationalismus hier wieder Stärke zu zeigen. Ja. Also es bedarf hier neuer Verregelungsmechanismen, ähnlich wie in der Entspannungspolitik in den 60er, 70er Jahren. Das hat ja auch sehr lange gedauert, ehe das funktioniert hat. Ja. Hier hat auch meiner Meinung nach die Europäische Union eine große Verantwortung und Möglichkeit, die sie leider nicht wahrnimmt, ja, dass sie sich noch immer nicht versteht als Global Player, aber sie ist ökonomisch ein Global Player. Ja. Und es muss auch eine Möglichkeit gefunden werden, China entweder an Bord zu holen oder sozusagen die geostrategischen Interessen der Chinesen auch offen zu legen und hier einen Weg des Dialogs zu finden. Ja. Und das betrifft auch die Russische Föderation. Also ich glaube, es bedarf einer neuen Entspannungspolitik in der Turboglobalisierung. Es gibt dafür noch keine geeigneten Strukturen. Natürlich die Vereinten Nationen, aber ob das der richtige Player dafür ist, da bin ich skeptisch. Also meine Hoffnung ist, dass eines Tages, und es gibt ja erste Anzeichen komischerweise im ökonomischen Bereich mit dem Versuch, also zumindest eine Mindeststeuer global einzuführen, ja, die ja auch helfen könnte, diese immer stärker auseinandergehende Nord-Süd-Schere etwas zu reduzieren. Ja. Und vielleicht gibt es dann auch vor dem Hintergrund, dass der Druck der Klimakrise wird größer. Ja. Und der betrifft die Russische Föderation genauso wie China. Und ich habe mich vor einiger Zeit sehr intensiv beschäftigt mit 1989. Und was gerne da vergessen wird, gerade in den baltischen Staaten, dass da Umweltfragen ein wichtiges Mobilisierungselement waren gegen das kommunistische Regime. Ja. Und man sollte nicht vergessen, also in dem Moment, wo die Menschen ganz massiv betroffen werden durch die Klimakrise, da kann sich schon einiges auch politisch in dieser Richtung tun. Ja. Also ich glaube, es bleibt nur die Forderung und Hoffnung in Richtung einer neuen Entspannungspolitik. Das bedeutet auch die gemeinsame Verantwortung zur Verregelung von Konflikten. Ja, es hat ja eine Zeit lang funktioniert, was Iran und das Atomrüstungsprogramm betroffen hat, wo ja auch Wien eine zumindest Gastgeberrolle hatte. Also in dieser Richtung muss man einfach weiter arbeiten und eben dies, was wir auch im Kalten Krieg hatten, diese Stellvertreterkonflikte zu beenden. Ja. Und das zweite Element ist, und da sind auch die Europäer voll in der Verantwortung, die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, ist diese überbordende Militärrüstung. Ja. Solange das nicht aufhört, ja, wird es Konflikte geben. Ja. Wenn ich keine benutzt werden und die neueste Erfindung, die katastrophal für die Zivilbevölkerung ist, sind diese Billigdrohnen, ja, die teilweise schon in der Türkei NATO-Mitglied erzeugt werden. Also das, wenn das, solange das nicht aufhört, glaube ich, drehen wir uns im Kreis. Ja, wir fordern das sozusagen und gleichzeitig verdienen alle bestens daran. Also viele Themen, und das Merkwürdige ist, also wir sind wieder eigentlich zurück in den 60er Jahren.
Das ist eigentlich ein bisschen erschreckend, aber wir wollen dieses Gespräch nicht negativ enden lassen. Ich nehme durchaus mit, dass auch, das sehe ich auch selbst, für Organisationen, globale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen wie CARE, es durchaus eine tragende Rolle auch in der Zukunft geben wird, auch als Partner der Europäischen Union, die auch der weltweit größte Geldgeber ist für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Und wenn CARE konstruktiv mit der humanitären Hilfe und mit Ausbildung und allem, was ein moderner Entwicklungsansatz heute beinhaltet, dazu beitragen kann, dass es eine neue Verregelung gibt für den Turbokapitalismus, dann ist das schon ein Riesenstück an Arbeit, die geleistet wird. Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Radkolb, dass Sie sich für dieses hochinteressante Gespräch Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung und alles Gute für Ihre künftige Arbeit. Dankeschön.